Briten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.
Fritten und Fußball, der Podcast, bei dem es um Fritten und um Fußball geht. Und wenn man die beiden Begriffe hört, denkt man sofort, woran? Natürlich an Belgien. Denn dort wird beides gefeiert, sowohl der Fußball als auch die Fritten. Und heute haben wir einen Experten, mindestens mal, wenn es darum geht, sich als Unternehmer mit dem Fußball auseinanderzusetzen, nämlich den Geschäftsmann, den Unternehmer, den Macher aus Eupen mit dem Namen Michael Jonen. Und wenn ich diesen Namen Eupen sage, dann weiß jeder sofort, wer und was gemeint ist. Aber außerhalb Ostbelgiens muss man es vielleicht doch noch mal kurz erklären. Erstmal herzlich willkommen, Michael.
Ja, herzlich willkommen auch, Thomas.
Dankeschön. Michael Jonen ist Inhaber von Hyundai Jonen in Eupen und damit einer der ganz großen Sponsoren der AS, sponsert aber auch ganz viele andere Vereine, aber das Herz hängt an einem zweiten Eupener Fußballverein, nämlich dem FC Eupen 1963, so heißt es offiziell, richtig. So steht es auch auf deinem
Pulli. Genau, richtig, absolut.
Da bist du jetzt der Präsident. Aber ich will mal erst noch auf Hyundai zu sprechen kommen, denn interessanterweise fahren ja auch die Spieler der AS Hyundais. Wie schwer ist das, die zu überzeugen, keine Mercedes, BMWs, tiefergelegte BMWs und so weiter zu fahren?
Das ist historisch gegründet und zwar wir sind Hyundai-Sponsor, also DFC, also nein, sorry. Die AS Eupen fährt schon das zweite Mal mit Hyundai. Das erste Mal war, bevor die Kataris nach Eupen kamen. Und das zweite Mal ist denn, als die Kataris kamen, haben wir als Unternehmen gesagt, so, wir steigen wieder ein, weil damals der Michael Rademacher zu mir gekommen ist und hat gesagt, hör mal zu, wir brauchen einen Sponsor. Ich weiß, es ist schwierig, weil damals waren die finanziellen Sachen waren nicht so prickelnd. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir unterstützen euch, machen wir gerne. Und seitdem sind wir also Partner von der ersten Stunde an, weil wir halt als Unternehmen sehr kundenorientiert sind. Wir sind sehr sportorientiert. Wir sind eigentlich ja fast immer für die Leute da.
Ja, aber kriegst du denn, wenn du dann so einem Spieler, der vielleicht von Arsenal wie Charles Cook beispielsweise hier nach Eupen kommt und kriegt dann also einen Hyundai vor die Nase gesetzt, hast du das schon mal miterlebt, wie die dann reagieren oder ist das schwer, die vom Hyundai zu überzeugen oder ist Hyundai so ein tolles Auto, dass das kein Problem ist, wenn sie das erste Mal drin gesessen haben?
Das zum Ersten, aber zum Zweiten ist, wenn die Spieler die Fahrzeuge dann bei uns abholen kommen, die werden in so einer warmen Atmosphäre empfangen. Herzlichkeit, Menschlichkeit, das ist auch eine Komponente, die wichtig ist. Ich denke mal, man fährt nicht nur ein Auto, man fährt auch das Unternehmen, das die Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Und das ist, denke ich mal, ganz klar, da sind wir sehr stark hier.
Vielleicht kennt ja der eine oder die andere auch Hyundai, schon auch aus dem Fußballsponsoring, nämlich seit 1999 ist Hyundai ja auch Sponsor der FIFA-Fußball-WM.
Mit Kia zusammen, genau.
Mit Kia zusammen und auch bis 2030 geht der Vertrag, das heißt bei der nächsten WM USA, Mexiko, Kanada spielt Hyundai auch wieder als Sponsor eine große Rolle. Hilft das?
Lokal nicht. Ich denke mal, auf dem Weltmarkt schon, sonst würden die es auch nicht machen. Ein Hersteller steigt nicht ein, wenn der im Hintergrund nicht den Mehrwert dafür sieht. Ich denke mal, dass die Akzeptanz von Hyundai jetzt stärker geworden ist. Im Gegensatz, ich bin jetzt über 25 Jahre Hyundai-Händler, ist schon merklich. Die Leute sind heutzutage stolz, mit dem Hyundai zu fahren, was anfangs meine ersten Kunden sagten mir, oder die Kinder der Kunden, da hat der Papa sich doch tatsächlich einen Pony gekauft. Damit fährt man doch nicht, damit reitet man. Also die ersten Fahrzeuge hießen Hyundai Pony als Beispiel. Und das waren ja in der Qualität her nicht schlecht, aber auch noch verbesserungswürdig. Aber heutzutage haben wir wirklich 1A Qualität. Da lässt keiner mehr Wünsche übrig. Und die Leute, die einmal in Hyundai gefahren sind, sind begeisterte Hyundai-Fahrer, auch langfristig waren Kunden jetzt schon über 30 Jahre. Die sind total mega zufrieden.
Hm. Ich habe mal in einem Interview mit dir gehört, hast du gesagt, ich bin kein Fußballexperte, sondern Unternehmer. So richtig glauben tue ich das nicht, denn du bist seit 2019 Präsident des FC Eupen. Also ich sage jetzt mal des Geschwisterclubs oder des Nachbarclubs. Können wir ja nochmal auf die Begrifflichkeit können wir ja nochmal zu sprechen kommen. Konkurrenz vielleicht.
Konkurrenz gibt es nicht.
Marktteilnehmer gibt es. Marktwettbewerb. Ja, wie siehst du denn die?
Ich sehe das ganz einfach. Wir haben das Potenzial, dass man zwei tolle Fußballvereine in einer noch kleinen Gemeinde wie Eupen hat. Wir haben da doch so um die 20.000 Einwohner. Es ist wichtig, dass man die Chance gibt an Leute oder an Eltern, die Kinder unterbringen wollen, die schwach Fußball spielen. Und wir haben Eltern, die Kinder, oder wo die Kinder stärker sind. Und da muss man beide Vereine verhaben. Der FC ist ein Verein der Mitte. Bei uns findet jeder Platz, solange er nicht ganz dumm ist. Wir haben über 400 Kinder im Verein. Und bei der AS Eupen, das sind meistens die Kinder die Kinder sind schon sehr stark. Und da kommen noch viele Leute aus dem Umfeld. Die haben fast keine Eupen noch. Also auch Spiele nicht. Also das ist beim FC anders. Dafür sehen wir uns nicht als Konkurrenz, sondern als Mitspieler. Wir haben auch eine Spielgemeinschaft. Die AS Eupen und FC hat eine Spielgemeinschaft. Und das ist im Jugendbereich wichtig. Da kann man sich hier und da schon mal so Spieler ausleihen. Wenn jetzt bei der AS Eupen starke Spieler nicht zum Zug kommen oder schwächere Spieler nicht zum Zug kommen, dann können die beim FC spielen. Und wenn bei uns schon mal starke Jungen sind, die können ja schon bei der AS Eupen aushelfen gehen. Das ist so diese Kooperation, die ich jetzt schon, die damals mit dem damaligen Vorstand von AS und FC gemacht worden ist. Und ich finde das sehr gut.
Beim Frauenfußball ist aber die Begeisterung für die Kooperation, die da angestrebt wird, eher verhalten.
Das war eine schwierige Sache. Man hat mich damals gefragt, also der Andi Malmedier und die Hennes, ob wir nicht eine Damenmannschaft machen würden beim FC. Und dann war im Vorstand nicht so sehr, die waren nicht so happy, weil in der Vergangenheit war schon mal, damentechnisch ist es nicht so einfach in der Herren-, also in der Männersportwelt, die unterzubekommen. Wir haben es aber trotzdem durchgezogen. Ich habe gesagt, komm, wir geben eine Chance, und die haben das auch professionell durchgezogen, und momentan spielen wir sehr gut für unsere Verhältnisse. Und dann kam irgendwann, dass die AS eine Damenmannschaft machen musste, für die Lizenz zu behalten. Und da waren wir gar nicht darauf vorbereitet, weil ich hatte nämlich im Vorfeld mit dem Christoph Henkel gesprochen, sag mal zu, wenn ihr eine Damenmannschaft machen wollt, dann machen wir das nicht, weil ich denke mal, Eupen oder die Peripherie von Eupen ermöglicht es nicht, dass man dauerhaft zwei Damenmannschaften in so einem kleinen Ort hat. So. Da wurde aber gesagt, nein, brauchen wir nicht. Und dann kam vor anderthalb Jahren die Message, ja, wir müssen eine machen. Ja, dann war natürlich not amused. Dann sind einige Frauen oder einige Spielerinnen abgewandert. Und der große Stamm ist aber geblieben. Und ich denke mal, ja, jetzt müssen wir gucken, als Freunde des Vereines, dass man sich nicht zu sehr zerpflückt, dass man sich da auch unterstützt, so wie es kann. Aber die Rivalität der Frauen ist schon extrem. Und ich muss sagen, wir haben auch beim FC die bessere Mannschaft, deutlich besser.
Wenn man das so hört, merkt man ja, in Eupen ist ganz schön viel los, fußballerisch. Und auch die Tatsache, du hast es gerade selber erwähnt, dass eine Stadt in Ostbelgien mit 20.000 Einwohnern, auch wenn es der Hauptort ist, über einen Erstliga-Fußballclub im Männerbereich verfügt, ist keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem hat man ja manchmal so das Gefühl, die Eupener können sich Eupen ohne die AS in der ersten Liga gar nicht mehr vorstellen. Und trotzdem ist das ja eine Vorstellung, an die man sich vielleicht gewöhnen muss. Ne?
Ich denke mal, das haben wir dieses Jahr deutlich gemerkt. In meinem Herzen wollen wir natürlich, dass Eupen in der ersten Liga bleibt, aber es wird immer schwierig werden. Wir haben auch von der ganzen Liga das kleinste Budget, muss man halt so sehen. Und heutzutage ist einfach so, ohne Moos nichts los. Dazu kommen ist noch, dass der Eupen für den belgischen Fußball ganz am anderen Ende der Welt ist. Also wenn die Belgier, die Flamen oder die Wallonen zu uns kommen, dann ist das für den bald eine Weltreise. Das gibt es in der deutschen Bundesliga gar nicht. Ob die jetzt mal schnell mit dem Flugzeug mal zum nächsten Spiel fahren, das ist denen doch allemal Jacke wie Hose. Aber uns wird das thematisiert.
Ja, und trotzdem hat man schon das Gefühl, wenn man sich, wenn man mal durchs Stadion läuft an einem Spieltag, dass die Olpener das so, ja, so ein bisschen eher so als selbstverständlich hinnehmen, dass es sowas gibt und weniger als eigentlich ein großer Zufall der Geschichte, dass die belgische erste Liga auch in Olpen gelandet ist.
Das ist richtig. Ich denke mal, wenn damals die AS Alpen nicht vor dem Konkurs stand und die Kataris nicht nach Ostbelgien gekommen wären, weil sie hier diese Fußballakademie aufbauen wollten im Zusammenhang mit der WM 23, wäre das auch anders gelaufen. Wir waren ja damals diese Aspire Foundation, die war da für die jungen Spieler aus dem Katar und aus den befreundeten Ländern zu fördern. Und das war eigentlich die Aufgabe damals, was sich dann aber nach 2-3 Jahren zerschlagen hat, weil zu wenig Leute aus dem Umfeld zu uns kamen.
Ich muss dir ja noch gratulieren, ihr seid jetzt frisch aufgestiegen, sozusagen. Also ja, das stand, glaube ich, heute im Grenzecho sogar auf der ersten Seite. Dafür ist Thierry Neuville runtergeflogen von der ersten Seite für euch.
Extra.
Also ihr seid jetzt Teil der belgischen, ja, wie muss man es ausdrücken? Vielleicht kannst du es mal erklären für als Nicht-Fußball-Experte für einen Nicht-Fußball-Experten. Also ihr seid aufgestiegen in die dritte Division Amateure, das ist aber schon belgische Nationalklasse.
Genau, richtig. Du hast ja die erste Liga, die erste Mannschaft, dann hast du die erste Mannschaft B, dann hast du die erste Unterliga und die zweite und wir sind dann halt in der dritten Division.
Und wie wird dieser Aufstieg verbunden mit einer möglichen neuen Situation bei der AS, wie wird das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen verändern?
Gar nicht. Ich denke mal, die müssen ihr Spiel machen, wir machen unseres. Ich bin Fan von der AS Alpen, so wie mein Herz auch für den FC schlägt, klar. Aber man muss da souverän sehen. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit, den Sieg einzutüten. Und ich bin jetzt seit 2019 Präsident. Wir haben infrastrukturmäßig viel aufgebaut. Wir haben, weil der Verein war damals, als ich anfing, ging das finanziell nicht so gut. Also da war auch schon sehr schwach.
Und beim FC?
Beim FC. Man hat mich dann, ich ruhe noch ein bisschen zurück, man hat mich gefragt 2019, um Präsident zu werden vom FC. Und dann habe ich am Mario Kohnen und am Manfred Kraft gesagt, kamen die mich denn aufsuchen. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, das ist ja gar nicht mein Ding. Ich verstehe ja von Fußball gar nichts. Nichts, null. Ich bin für Unterstützer und Sponsor gewesen in vielen Bereichen. Aber sag ich, das ist nicht mein Ding. Dann sind die nach 3 Wochen nochmal gekommen und sagten, Michael, komm, mach das doch. Und da muss ich sagen, dann haben wir im Familienrat gesagt, was müssen wir machen oder was mache ich? Dann sagt die Tochter, Papa, mach das doch. Du bist ein starker Mensch. Du schaffst das schon, den Verein wieder auf Vordermann zu bringen. Wohl wissend, dass sie dann auch im Betrieb das Ruder übernehmen kann, ohne dass der Papa wieder im Rücken ist. Also habe ich das denn gemacht und ich bin stolz, dass wir denn über die 5 Jahre aufgebaut haben. Ich meine, die Einzelheiten braucht man jetzt nicht zu erklären, das ist viel zu lange. Aber es war schon mega viel Arbeit und das geht nur als gesamtes Team. Das ist angefangen mit dem Vorstand, mit den Trainern, Delegierten, Trainer, Spieler. Und meine Stärke ist, ich bin eigentlich Unternehmer, aber vor allen Dingen ein Menschenfänger. Ich kann Menschen positiv begeistern für eine Sache. Ich kann mich bei den Leuten, die sich einsetzen, extrem bedanken. Und die Unternehmer und Spieler oder Kunden, die haben ja mal gemerkt, wenn du was mit Herzblut machst, sind wir auch bei euch. Und das spiegelt sich auch jetzt in der Mannschaft wieder. Wenn die Mannschaft feiert, bin ich als Präsident mit dabei, der Vorstand ist mit dabei. Das ist alles ein Team und das ist schön. Und das fehlt zum Teil bei der AS Alpen. Dafür ist auch vielleicht da der Knackpunkt, wieso die trotz toller Spiel, also Megaspieler, die da sind, nicht zum Punkt kommen. Weil der Ball muss ja nur ins Tor geschossen werden. Und wenn man ein bisschen, also ich würde mal sagen, wenn man die Eier hat als Mann, dann muss man auch schon noch etwas mehr machen, als nur die Kohle kassieren.
Ja, es ist vielleicht nochmal ein wichtiger Appell für die laufenden Playoffs, wo es immer noch um den Verbleib in der Liga geht. Du bezeichnest dich ja als Teamplayer, aber auch als Familienmensch. Also ich höre jetzt auch aus deinen Antworten raus, Familie bedeutet dir sehr viel. Was kannst du denn sozusagen aus der Familie in deine berufliche und auch in deine so ehrenamtliche Aktivität beim Fußball mit reinnehmen?
Ohne Familie wäre ich gar nicht da. Also meine Frau besonders, die hat mich in allen Projekten, die ich mein ganzes Leben gemacht habe, immer den Rücken freigehalten. Liebe Nathalie, nochmal ein Lob auf dich. Weil ohne eine starke Frau gäbe es keinen starken Michael Jonen. Als die Kinder klein waren, hat sie mich fürs Geschäft freigestellt. Sie sagte, komm, mach das. Ich habe früher die Woche 85 bis 90 Stunden gearbeitet. Morgens von 6 bis nachts um 12. Samstags zum Tag und sonntags bis mittags. Das war mein Alltag. Ich habe das gemacht bis zum 45. Lebensjahr. Und da ist eine Familie extrem wichtig, weil die kann denn nicht sagen, ja, wo Papa, wo bleibst du denn? Ja, da war der Papa mal nicht da. Wir haben immer zusammen gefrühstückt morgens, mittags gegessen, das war wichtig. Abends mit den Kindern was unternommen und dann war ich wieder an der Arbeit. Und meine Frau hat dann öfters in die Röhre geguckt oder geschaut.
Eigentlich haben wir ja jetzt mal drei Erfolgsfaktoren mindestens mal für deine Karriere rausgearbeitet. Das eine ist das Team, das andere ist die Familie. Das dritte ist auch unternehmerisches Verständnis. Das braucht es auch im bezahlten Fußball. Natürlich. Welche Rolle spielt Ehrgeiz?
Ehrgeiz. Da muss man ganz weit, also von mir ist Ehrgeiz ganz weit zurück in meiner Jugend. Als ich in der Primarschule war, oder wie jeder war, sagte mein Primarschullehrer zu mir, hör mal zu, Michael, du bist zwar nicht der Hellste, du bist eher etwas dümmerlich. Du wirst bestimmt noch nicht mal einen Job bei der Müllabfuhr finden, weil ich mal wieder meine Resultate nie erreichte in der Schule. Ich war immer Letzter oder Vorletzter. Dann komme ich zu Hause an und sage mal, Papa, hör mal, Jung, das kann ja sein, denn musst du im Leben was mehr arbeiten, denn geht das auch. Also ich appelliere hier auch an alle schwächeren, schulisch Menschen oder Schüler oder gleich wie, man kann erreichen, man muss es nur wollen und man muss Ehrgeiz haben. Das kannst du auch haben, wenn du nicht so intelligent bist auf einer Weise in der Schule. Man ist zwar schlau auf seine Weise, aber nicht vielleicht schulisch. Ich habe in meinem Leben alles erreicht. Ich habe mein Unternehmen gestartet. Habe ich mit 20 Jahren selbstständig gemacht. Und dann war das immer nur Erfolgsmodell nach oben, weil ich immer Ehrgeiz hatte. Und ich denke mal, das wünsche ich, dass viele Jugendliche oder viele Kinder mitgegeben bekommen, diesen Ehrgeiz. Und das ist auch, wieso ich mich so jetzt einsetze für die Jugend, um zu zeigen, mit Ehrgeiz kann man viel erreichen.
Wie stark wirst du denn, also Familie unterstützt dich, du bist hier in Olpen, darf ich glaube ich so sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Man sieht ja auch deinen Namen auf den Ärmeln der AS, also das heißt, den kann man gar nicht vergessen. Die Stadt Olpen würde mich mal interessieren, wie gut versteht die denn eigentlich, welchen Schatz sie hier in der Hand hält?
Welchen Schatz?
Ja,
und welche Stadt Olpen?
Die, ich meine jetzt die Kommune als Stadt, weil wir wissen ja nun auch alle, die wir hier in Ostbelgien unterwegs sind, dass Olpen anders tickt als beispielsweise der Süden der deutschsprachigen Gemeinschaft. Olpen hat ja auch im Süden nicht nur Fans. Gibt es ja schon ein gesundes Konkurrenzverhältnis zwischen einer Stadt wie beispielsweise St. Quitt und Olpen. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, versteht sozusagen die Stadtverwaltung, die Stadtregierung, die Bürgermeisterin beispielsweise, versteht die, wie wichtig der Fußball nicht nur als Breitensport ist, das ist ja unbenommen sowieso, aber auch als Wirtschaftsfaktor?
Ich denke mal, da gebe ich dir recht. Die Stadt versteht das nur teilweise. Ich denke mal, der Ansatz ist da, aber die Interessen sind zu weit weg. Wirtschaftsfaktor ist uneingenommen, ist die AS Olpen für Olpen extrem wichtig. Auch für die ganze deutschsprachige Region. Hier wird viel zu viel Zeit damit verplempert, mal zu schauen, mal zu gucken. Man muss eigentlich in meinen Augen einfach sagen, wir machen. Wir machen. Es wird zu viel debattiert, aber das ist nicht nur in Olpen, das ist generell so. Jetzt auch Olpen als Bürger, würde ich mal sagen, oder St. Quitt als Bürger. Die in St. Quitt haben den Krieg mitgemacht. Die sind damals im Zweiten Weltkrieg weggebombt worden. Da war nichts mehr. Also die haben gelernt, aufzubauen, einfach zu machen. Und das ist jetzt in der Eifel, in meinen Augen, sind viele Leute, die gemacht haben und dafür weit gekommen sind. In Eupen hat man sie immer ausgeruht. Ich bin selbst Eupener, Ureupener. Aber das hat mich immer so gestört, wenn ich mit Eifelern zu tun habe. Da wird kein Thema, da ist zwar ein Problem, aber Jung, hör mal zu, da kriegen wir hin. Auch ohne Papier wird das einfach gemacht. In Eupen, ja, mal gucken und mal hier und mal da. Das ist grausam. Da kommt man ja nicht zu, nicht aus dem Quark mit. Mhm. Noch damals, als die IS Eupen das erste Mal aufgestanden ist, aufstieg in der ersten Division, dann war das für Eupen natürlich erstmal Euphorie ohne Ende. Dann hat der damalige Bürgermeister der CSP, das war der Elmar Käutchen, der hat gesagt, hör mal zu, wir bauen euch ein neues Stadion. Stadionplanung und Bau innerhalb von 3 Monaten. Das wäre heutzutage
kaum möglich.
Nee, da wäre ja kein, da würde man gar nicht mal überlegen, das zu machen. Da würde man sagen, nee, geht nicht. Und das ist, was mich mit dem Elmar vereint. Wir suchen nicht, es geht nicht. Wir gucken, wann, wie kann man das
wie
machen?
Geht es?
Umsätze einfach nur machen. Wie du eben sagtest, ich darf das jetzt sagen, ich bin wirklich ein kleiner Macher, klein. Aber die Leute braucht man. Man muss nicht immer warten, wie das Regelwerk ist. Man muss ja gucken, okay, mal abchecken, ziehen wir durch. Du findest auch Leute, die Projekte mit einem gestalten.
Wir haben jetzt gerade über die Unterschiede zwischen Eupen und St. Vita, also dem Norden der deutschsprachigen Gemeinschaft und dem Süden der deutschsprachigen Gemeinschaft angesprochen. Wie würdest du denn einem Deutschen den Unterschied zwischen dem Fußballgeschäft in Belgien und dem Fußballgeschäft in Deutschland erklären?
Ich denke mal, in Belgien hat man natürlich vom Fußballgeschäft alleine schon durch die Sprachen. Wir haben ja eine flämische Sprachgemeinschaft und eine französische Sprachgemeinschaft und dann die kleine deutschsprachige Gemeinschaft hier im schönen Ostbelgien. Und da ist es schon schwierig, dass man auch da keine Einigkeit findet. Dann ist auch der Verband in Belgien grottenschlecht. Also da habt ihr in Deutschland schon mehr Power und auch mehr organisierten Fußball. Sonst bin ich eigentlich... kann ich das nicht beurteilen, weil ich fußballtechnisch, wie eben schon gesagt, nicht so stark bin.
Aber ich spüre, was dir keiner abkauft, nach dem Aufstieg spätestens nicht mehr. Gut, aber eine Sache, da kannst du mit Sicherheit den Unterschied gut erklären. Pommes in Deutschland, Fritten in Belgien. Gibt ja immer wieder Deutsche, die den Fehler in Belgien machen und zu Fritten Pommes sagen. Der Ministerpräsident, den wir auch hier schon hatten, der hat sich geweigert zu sagen, wo man in Ostbelgien die besten Fritten bekommt. Du wirst dich nicht weigern. Du wirst mir jetzt sagen, wo gibt es die besten Fritten in Ostbelgien?
Also in Ostbelgien gibt es die besten Fritten. Du isst noch zu sagen. Also wir in Belgien machen die besten Fritten nicht mit Öl, sondern mit Rinderfett. Das ist wichtig. Und die Fritten haben eine Dicke von ungefähr 1 Zentimeter und die werden vorfrittiert einmal und das zweite bei 170 Grad und das zweite Mal mit 180 Grad oder 190 Grad nochmal das zweite Mal nachfrittiert. So, das ist erstmal eine grundlegende Sache. Dann gibt es ja, also in Belgien ist das Fritten. Und wenn die deutschen Nachbarn zukommen und sagen, so, wir haben jetzt Pommes, dann graut sich bei uns.
Pommes Mayo.
Ja,
oder
ja,
Ketchup,
okay,
noch schlimmer.
Ja, okay, aber das ist denn eine Sache. Aber nein, die besten Fritten bekommt ihr von meiner Seite aus, wenn ihr über den deutschen Grenzübergang nach Belgien reinfährt, beim Manneke Frit, beim Yannick Maret, der hat eine Nobel-Gastro-Frittenbude aufgebaut und das ist wirklich die Hölle. Aber es ist nur ein Empfinden. Ich denke mal, wir haben auch in Belgien viele tolle Frittüren, auch hier in Eupen. Aber da ist es, wenn man da reinkommt, dann hat man nicht so eine Dönerbude, auch nicht so eine Frittenbude, hat man schon eine luxuriösere Frittenbude mit exzellenten Fritten und super tolles Personal.
Ja, also jetzt haben wir wenigstens mal einen richtigen Tipp bekommen. Alle anderen haben sich bisher geweigert, da wirklich einen Namen zu benennen. Also vielen Dank auch dafür. Vielen Dank für die Einblicke in das Unternehmerleben und viel Erfolg jetzt auch für den Verbleib in der neuen Liga.
Danke.
Natürlich hoffen wir, dass das Engagement bei der AS auch erhalten bleibt, egal wo und egal wie.
Wird stehen bleiben. Wir sind als Familie immer auch beständig.
In guten wie in schlechten Zeiten Absolut. Hält man in der Familie zusammen. Du bist Familienmensch. Du warst heute hier bei uns. Michael Jonen, Präsident des FC Eupen 1963, Sponsor der AS, Eupener mit Leib und Seele und Frittenkenner, wie ich gelernt habe. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke auch.
Fritten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.